Preis dem Herrn. Du gibst das Leben. Und Gott hat uns Leben geschenkt, volles Genüge. Deshalb kommt der Heiland auf diese Welt, damit wir nicht auf Sparflamme fahren, sondern Vollgas geben können und das Leben genießen können in vollen Zügen. Gott möge uns segnen. Mein Thema ist, du, also ich, jeder Einzelne von uns, also auf jeden Fall ich bin eine Handanfertigung Gottes. Also wenn ich mich so anschaue, also Gott hat schön modelliert, also alles, bei mir ist noch alles dran. Also ja, ich bin Gott dankbar. Und trotzdem, der Mensch ist ein unfertiges Wesen. Obwohl wir eine Handanfertigung Gottes sind, sind wir nicht vollkommen. Wir sind auf dem Weg der Vollkommenheit. Und Jesus ist das Original, das Prototyp, und wir sollen mehr und mehr in das Bild Jesu verwandelt werden. Also wir sind eine Handanfertigung Gottes. Wir sind noch in der Bearbeitung. Wir sind noch nicht fertig. Also ich bin noch in der Bearbeitung. Voller Liebe. Verstehst du, ich verändere mich ständig, und gestern haben wir über die Veränderung gesprochen, unser Denken verändere ich. Ich verändere auch meine Lebensgewohnheiten. Als ich Kind war, dachte ich wie ein Kind, dann war ich ein Teenager, dann war ich ein junger Mann und dann war ich ja ein bisschen älter geworden. Dann da blüht der Mandelbaum, dann passiert das und passiert jenes im Leben eines Menschen, so wie es in der Bibel einfach steht. Aber auf jeden Fall, jeder Einzelne von uns ist ein Original. Halleluja, kannst du Amen sagen? Wir sind ein Original. Dich und mich gibt's nur ein einziges Mal auf dieser Welt. Halleluja. Ja, ich habe in Heilbronn mehrere Zwillinge gehabt. Ich glaube, 10 Paar Zwillinge gehabt in der Gemeinde. Und ich habe mich beschäftigt mit den Zwillingen, weil das war so meine Aufgabe mit der Seelsorge. Und jeder Zwilling, Mensch ist anders, verstehst? Wenn der eine krank ist, ist der andere kerngesund. Wenn der eine durchdreht, lebt der andere weiter, verstehst? Und macht das und jenes. Also sogar jeder Zwilling ist, wenn es sogar ein Eineiige sind, die sind doch unterschiedlich. In aller Liebe. Der Teufel ist auf diese Welt gekommen, geworfen worden und hat versucht die Menschen zu verführen, zu verderben, zu verstümmeln, zu verschandeln, was auch immer ist, zu deformieren. Und was wir haben, sind die Menschen nicht von Gott deformiert, sondern vom Teufel. Durch Unfälle, durch falsches Leben, falsches Verhalten, was auch immer es sein mag. Dich will der Teufel zu einer billigen, primitiven Kopie machen, dass du jemand imitierst. Gestern sprach ich von den Nachrichtensprechern und Sprecherinnen im Fernsehen, verstehst du? So viele Leute versuchen, so zu sein, wie die ist, verstehst du? Und dergleichen oder der. Ja, der Teufel will uns nur als Kopie entlassen. Aber Gott will, dass du ein Original bleibst. In aller Liebe, Gott hat dich schon im Mutterleib zubereitet. Da warst du schon ein Original. Eigentlich solltest du gar nicht geboren werden, aber du bist trotzdem gekommen, dem Teufel zum Trotz, in aller Liebe. Viele Leute sollten gar nicht geboren werden. Also du bist von Gott erwählt, von Gott berufen. Und du hast eine ganz hohe Berufung. Wir sind Könige und Priester, nicht Hans Wurst und irgendwie Mitläufer oder irgendwie nur in einem niedrigen Stand, so die unterste Kaste. Gott sei Dank, dass es bei uns keine Kasten gibt. Bei Gott gibt es keine Kasten. Wir sind alle in der obersten Schicht. Wir sind also Genies von Gott her bestimmt. Wir sind für die Ewigkeit berufen. Nicht nur für die Entrückung, sondern für die ganze Ewigkeit. Wenn ich hier meine Augen zumache, wache ich in einer anderen Welt auf. Und dort lebe ich wieder weiter, anders. In 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2, da schreibt dieser Apostel, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, wir sind schon Gottes Kinder. Nicht ich werde noch Kind Gottes, ich bin zuerst mal ein Geschöpf Gottes und dann als zweites bin ich ein Kind Gottes und so weiter. Aber es ist noch nicht erschienen oder offenbar geworden, was wir einmal sein werden. Aber wir wissen, wenn es offenbar wird, wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Jesus sieht aus wie ich und ich sehe wie Jesus. Ich werde erstaunt sein, ich werde überrascht sein. Deshalb, ich werde mich im Himmel nicht verlaufen, weil ich werde, wenn ich im Himmel komme als Kind Gottes, ich werde nur lauter Jesus sehen. Wir werden alle Jesus ähnlich geworden sein, hier auf dieser Erde. Das ist das Geheimnis, das Rezept Gottes, wie Gott arbeitet. Gott hat Jesus als Prototyp, als das Original genommen und dann alle anderen werden nach dem kopiert und bearbeitet und modelliert und jeder hat seine eigene Geschichte. Jesus' Geschichte, wie er gekämpft hat, wie er gesiegt hat, wie er Niederlagen erlebt hat, wie er gekreuzigt wurde, wie er gehängt wurde, wie er erschossen wurde. Jesus wurde nur gekreuzigt, aber so viele Gläubige wurden geköpft sogar, stell mal vor, wegen ihres Glaubens, und die werden sein wie Jesus. Wir teilen Jesus' Schicksal. Das ist, was eigentlich der Grund auch meiner Botschaft ist, wir sind eine Handarbeit Gottes und jeder wird so sein, wie Jesus gewesen ist, nicht besser und nicht schlechter. Solange wir in dieser Welt leben, arbeitet Gott immer noch an uns, der modelliert und feilt und schleift und so weiter. Und die Frage ist, ja, wie lange geht das? Was bleibt von mir noch übrig? Ich werde nie vergessen, bei uns während der Freiversammlung in Stuttgart auf dem Schlossplatz, da wurde ein großer Klotz hingestellt und dann hat sich ein Steinmetz dran gemacht zu arbeiten und hat immer weggehauen. Der hat nichts anderes gemacht, als nur Stück für Stück ging um den Stein ringsherum und hat immer was abgeklopft und da abgeklopft. Einmal nach der Freiversammlung, als wir fertig waren, ja, habe ich mit zu ihm gesagt, ja, bleibt von dem Stein noch was übrig? Sagte, ich habe eine Idee und ich verwirkliche diese Idee und da muss so viel weg, damit ich meine Idee verwirkliche. Und Gott hat mit dir und mit mir eine Idee, ein Ideal. Er will aus dir Christus machen, Jesus Christus will. Du sollst ein Jesus Christus sein, ein Original nach der Idee Gottes und jeder einzelne Gläubige sollte ein Christus sein, ein Jesus sein, ein Heiland sein, ein Retter sein. Ja, du sagst, bitte, das willst doch der Herr Jesus. Nein, der Herr Jesus hat uns nur ein Beispiel gegeben. Er ist das Modell Gottes, lasst uns Menschen machen, er hat das geschafft bei dem Herrn Jesus Christus. Und so arbeitet Gott immer an uns. Mit der Erlösung ist Gott noch nicht fertig. Mit deiner Sündenvergebung lässt du der ganze Dreck weg. Der ganze Shit ist erst weg. Das ist die Erlösung. Und jetzt wird weiter an dir gearbeitet. Jetzt wird geschliffen, gebohrt, gefeilt, geklopft. Gott ist noch nicht fertig. Manche Leute denken, mit der Bekehrung ist alles fertig. Da kann ich jetzt in den Himmel gehen. Nein, du kannst so nicht in den Himmel gehen. So ein Klotz, verstehst du? Du musst noch bearbeitet werden. Und dann wurde diese Statue in Stuttgart poliert und was weiß ich und mit irgendwelchen Strahler bearbeitet, bis es aufgestellt wurde, steht heute noch dort auf dem Schlossplatz. Er arbeitet ganz individuell an uns ganz persönlich, unser Heiland, entsprechend seinen Wünschen, seinen Willen, seinen Vorstellungen, seinen Gedanken. Du bist ein Gedanke Gottes. So will ich den Mann haben, so will ich das Mädel haben, so will ich die Mutter haben, so will ich den Vater haben, so will ich den Arbeiter haben, so will ich den Prediger haben. Und jeder ist anders. Halleluja, ich freue mich, dass ich anders sein darf. Seine Hand gestaltet uns. In der Bibel haben wir ein bisschen anders, so ja, orientalisch. Er ist der Töpfer, wir sind der Ton. Aber ich möchte heute über den Steinmetz sprechen. Wir werden behauen, beklopft. Das ist manchmal schrecklich. Herr, das muss weg und das muss weg. Nein, das ist alles an mir rangewachsen. Was glaubst du, was an so einem Klotz rangewachsen ist im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende? Wir sollen Statuen zur Ehre Gottes sein, dann in diesem Pantheon Gottes stehen. Na, tut es. Und dann stehst du nacheinander, so viele andere, Petrus und Johannes und dann die ganzen Apostel geheißen haben. Wir sind Kinder Gottes, aber es ist noch nicht erschienen, wie wir sein werden, wie wir poliert, lackiert werden, bemalt werden. Eine Statue ist noch nicht fertig, wenn es nur beklopft wurde. Und so viele Menschen denken, sie sind, wenn sie ein bisschen beklopft sind, dann haben sie schon das Ziel erreicht. Nein, nein. Ich werde immer wieder bearbeitet. Für mich war ein großes Erlebnis in Florenz, also in Toskana unten. Da habe ich diesen jungen David von Michelangelo ansehen dürfen und dann die Geschichte studiert, weil mich die Geschichte beschäftigt hat. Ist auch so eine Statue, dieser junge David von Michelangelo. Ja, diese Figur ist umstritten. Auch du und ich, wir sind umstritten. Bis heute ist dieser junge David umstritten von Anfang an bis zum Schluss, bevor der aufgestellt wurde, da wurde er mit Dreck beworfen, mit Steine beworfen. Die Kleriker, also die Geistlichen, die haben gesagt, das ist vom Teufel, was der Michelangelo macht. Verstehst du, weil er auch sechs dargestellt hat und dergleichen. Das hat sie geärgert. Man stellt sechs nicht dar. Und die haben dann beworfen und die jungen Leute aufgehetzt. Zerstört das Bild, wenn ihr könnt, wenn ihr schafft. Am 8. auch September 1504 wurde die Skulptur aufgestellt und das Pöbelvolk hat es demolieren wollen. Die Kleriker, die Pastoren, die Bischöfe, die standen dann da und haben die Leute aufgehetzt. So wie beim Heiland. Kreuze gehen, Kreuze gehen, Kreuze gehen. Dieser Michelangelo hat seine Arbeit getan und dann vorgestellt. Und dann musste die Statue bewacht werden. Stell dir mal vor, die Geschichte, liest mal, kannst heute irgendwo noch Bücher kaufen und die Geschichte nachlesen. Die Stadtverwaltung hat Wachen aufgestellt. Und dieser Michelangelo, dieser junge David gibt mir heute die Botschaft für diese Andacht. Du bist eine Handarbeit Gottes. Der Teufel, die Kleriker, in aller Liebe, die wollen nicht, dass du so bist, wie du bist. Ja, das schön zudecken. Dann haben sie Vorschriften gemacht. Ja, die sollte die Blöße zugedeckt werden. Nein, sagt der Michelangelo, der bleibt so, wie ein Mensch ist. Der muss sich nicht verschandeln. Der Teufel möchte, dass du ein Kopftuch hast, dass du einen Maulkorb hast, dass du ja womöglich noch Brett vor dem Kopf hast, verstehst du, dass man dich gar nicht sieht, wie du wirklich bist. Aber Michelangelo hatte ganz genau diese Körpermale oder die Merkmale des Körpers so dargestellt, wie er hier sich vorgestellt hat und wie der Mensch wirklich ist. Der Teufel ärgert sich, dass Gott dich so geschaffen hat, wie du bist. Und da möchte ich dich unbedingt zerstören. Du sollst nicht aufgestellt werden. Schon bei deiner Geburt, in deiner Kindheit und so weiter. Überall versucht der Teufel, dich zu behindern, so gut er kann. Und so geht es uns Menschen. Der Teufel will nicht, dass du das bist, was Gott will. Und da hetzt er den ganzen Pöbel, die ganzen Medien, die ganzen Ärzte, die ganzen Mediziner und so weiter. Die bewerfen dich mit Dreck. Die ganzen Nachbarn, Freunde, Bekannte. Du sollst gar nicht existieren. Der Teufel möchte nicht, dass du existierst. Dieser junge David von Michelangelo, dass er nicht existiert. Aber nicht nur das. Das Schlimmste war nachher, Vögel haben ihn bekackt. Überall, verstehst du, da lief die ganze Brühe runter. Und das war ein guter Landeplatz für die Vögel, draußen dort auf dem Platz, und dann ihre Geschäfte zu verrichten. Und genau ist, was der Teufel macht. Der Teufel versucht uns mit Dreck zu bewerfen. Dann kommen Vögel, Gedanken und so weiter. Unser Denken wird versaut und verbildet, was auch immer ist. Im 19. Jahrhundert wies die Oberfläche so viel Schaden, dass es fast von der Kacke der Vögel zerfressen worden wäre. Und dann hat noch die Witterung hat noch das Übrige getan, die Zeitgeschichte, würde ich sagen. Und der jahrhundertealte Befall von all den möglichen Dingen, was die Leute gemacht haben, da musste dann diese Statue unter einer Kuppel gestellt werden, damit es beschützt ist. Weißt du, so geht es uns Menschen. Wie werden wir Dreck beworfen, dass die Zeit nagt an unserem Leben? Aber du bist eine Handanfertigung Gottes, ein Original. Fast 10 Jahre hat Michelangelo an diesem Bild gearbeitet. Spricht eines für sich selbst, 10 Jahre. So, da waren die Schäden so groß. 1873 hat man dann einen Kuppelraum über diesen Michelangelo gebaut. Der ist ja über 5 Meter groß. 6 Tonnen wiegt er. Ja, schon eine gewaltige Statue. Und 1991 wurde die Statue dann von einem Menschen beschädigt. Dann haben sie dem Zehen abgeklopft, weil Leute wollten Andenken haben an den jungen David. Zehen abgeklopft. Und Leute haben auch bei dir versucht, dich abzusaugen, dich zu zerstören, dir wegzunehmen. Plötzlich, mein Zehen ist weg. Aber glücklicherweise hat man den Dieb erwischt. Mit dem Hammer klopfte da den großen Zehen weg. Michelangelo. Verstehst? Man sieht auch die ganzen Verstümmelungen an dieser Statue. Da haben die Leute, die Patrizier oben sich gestritten, wo dieser Statue stand. Dann hat einer aus Wut ein Möbelstück aus dem Fenster geworfen auf den jungen David, dass sein Arm abgebrochen wurde und nach unten fiel und alles zerschellt. Weißt du, da streiten sich Leute und verstümmeln dich. Ich will nur sagen, so geht es uns Menschen, mit dem jungen David gegangen ist. Auch die Geschichte von David. David sollte gar nicht als König gekrönt werden. Dem haben sie gar nicht eingeladen, in aller Liebe. Und so geht es uns Menschen, wir leiden, weil die Menschen nicht wollen, dass du da bist. Wir leiden nur, weil der Teufel nicht will, dass wir da sind. Wir leiden an manchen Erfahrungen und so weiter, wo die Leute über uns streiten. Und dann schmeißen sie ein Möbelstück raus zum Fenster und dann haut den linken Arm weg. Aber dann siehst du aber, trotzdem die Geschichte, dieser Arm wurde repariert und wieder hergestellt. Gott repariert unseren Schaden und er macht unseren Schaden gut. Du bist eine Handanfertigung Gottes, Halleluja. Wir werden verwundet, wir werden verletzt, uns werden die Zehen abgeklopft. Jede Berufung ist auch eine Berufung zum Leiden. Du bist von Gott berufen, ein wunderbares Werk Gottes zu sein. Und bei der Darbringung, dass als diese Statue offenbart wurde, dann standen die Künstler, die was von Kunst verstanden haben, Was hat der doch aus dem Stein gemacht? Denn aus diesem Stein sollte nichts werden. Das stand schon jahrelang irgendwo auf der Halde und keiner wollte diesen Klotz haben da. Und dann, als dieser Stein dargestellt wurde, haben die Leute gesagt, was hat der doch aus diesem vermurksten, verschandelten Stein gemacht? Und wir staunen manchmal über Menschen, was hat Gott aus diesem Kerl gemacht, aus dieser Person gemacht, dass er ein Heiliger, ein Großer geworden ist. Der sollte gar nicht existieren und der steht immer noch da. Die anderen sind schon alle weg. Ja, ohne Teilnahme an Jesu Leiden werden wir nie die Gestalt bekommen, diese junge David. 10 Jahre hat er daran gearbeitet, der gute Mann. Durch Leiden formt uns Gott wie ein Kunstwerk. Da arbeitet er, oder wie ein Tongefäß, da knetet er zuerst einmal und stampft und dann formt er uns, steckt er uns in den Ofen und gerade im letzten Moment sieht er es raus, damit wir nicht verbrennen und dann lackiert er uns. Verstehst du, Gott macht so viel an uns. Wir sind ein Handwerk, also von Gott persönlich hergestellt. Wir sollen im Ofen zwar nicht schmoren, aber wir sollen trocknen, wir sollen all das, was in uns ist, raus, und dann werden die Schlacken noch abgeklopft. Wir brennen, wir werden gehärtet. Durch die Leiden werden wir gehärtet, durch die Schwierigkeiten werden wir gehärtet. Wir sind eine Handarbeit Gottes. Du wirst gehärtet, gegen den Strom zu schwimmen, gegen den Teufel zu kämpfen, gegen das Negative zu kämpfen. Wir reifen durch Verwundungen, durch innere Verwundungen, nicht so sehr durch äußere Verwundungen, auch, aber vor allem durch innere Verwundungen, durch Ablehnung und so weiter, was wir halt durchmachen, die inneren Qualen, da werden wir reif, dass wir ständig sagen, nein, ich gebe nicht auf, diese Statue bleibt. Wir reifen durch Gottes Zulassungen, meine Lieben, durch die Herausforderungen, die das Leben uns gibt, durch die Spannungen, die wir im Leben haben, Spannung, Entspannung, Spannung und Entspannung, das ist das ganze Leben. Wir reifen durch die Prüfungen. Die meisten Leute denken, wenn ich dem Heiland gehöre, oh, da habe ich keine Probleme. Halleluja, Lob und Dank. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Ja und nicht. Beides. Es ist nicht Herrlichkeit fürs Fleisch. Es ist nicht Herrlichkeit für den normalen, sterblichen Menschen. Aber es ist für den Herrn, für den Geist, für die Seele Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Aber für das Fleisch, pfui Teufel. Verstehst du? Das widert mich an. Das ist nicht mein Geschäft. Wer möchte schon sterben? Aber unser Weg zum Himmel geht nur über das Sterben. Du kannst nicht früher in den Himmel kommen und auferstehen, bevor du nicht gestorben bist. Unser Weg zum Himmel geht über das Sterben. Aber das haben die meisten nicht kapiert. Die denken, sie werden ewig leben. Wie oft bin ich schon gerufen zu Menschen, die im Sterben lagen. Bruder Matthäus, komm, bete mit meiner Mama, mit meinem Papa, dass sie nicht sterben, dass sie noch lang werden. Was nützt es, wenn die so alt werden wie Methusalem oder so? Und die müssen doch sterben. Alle Menschen müssen sterben. In der Bibel heißt es, Gott hat gesetzt, den Menschen zu sterben. Dann aber das Gericht Gottes. Ich meine nicht, dass du verurteilt wirst und so weiter im Namen des Volkes. Nein, du wirst belohnt. Was war dein Leben? So in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 10 erfahren wir das Prinzip, warum wir Prüfungen durchmachen müssen. Warum wir so behauen werden, beklopft werden. So behandelt werden, wie wir behandelt wurden oder werden oder noch werden. Beides ist drin. Ja, wir machen diese Prüfungen durch. Und man übersieht vor allem als Christ so schnell und so leicht. Ja, ich habe so viel Leid, seitdem ich Christ bin, habe ich nur Probleme. So viele Leute verstehen nicht, was Christsein ist. Christsein ist nicht sein Halleluja. Jesus nachfolgen ist nicht sein nur Halleluja, Halleluja, Lob und Dank, Zeichen und Wunder. Da werden die Leute am laufenden Band geheilt. Das sind nicht die Zeichen des Christus. Ja, wir haben Prüfungen und ich lese hier in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 10, der Gott aller Gnaden, komisches Wort, der Gott aller Gnaden, aber der euch berufen hat zu einer ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Dieser Gott der Gnaden, Gott hat so viel Gnade mit dir, wie der Töpfer bei diesem Topf oder Krug oder Gefäß, was er macht, er schiebt in den Ofen rein, guckt, sobald du braune Farbe bekommst, zieht er wieder raus. Ja, Ich habe gerade einen indonesischen Bruder bei mir in der Gemeinde gehabt, von dem ich euch neulich erzählt habe, der eine große Gemeinde hat da in Jakarta. Und da, weißt du, die Indonesier, die haben ganz schöne Farbe. Da sagt der liebe Gott, oder er erzählt zuerst mal wegen seiner Hautfarbe, dann sagt er, weißt du, der liebe Gott hat den Menschen machen wollen. Dann hat er den ersten Menschen reingeschoben in den Ofen, ist er fast verbrannt. Da sind die Schwarzen gekommen. Dann hat er nochmals einen Menschen gemacht. Dann hat er ihn zu früh rausgezogen, da sind wir Weiße geworden. Und dann hat er zum dritten Mal einen Menschen gemacht, das sind die Indonesier, so hat er erzählt uns, die Indonesier gemacht. Und den hat er reingestellt, genau in der Mitte rausgezogen. Und das sind schön bräunliche Menschen geworden. Interessant ist, David war ein schöner, bräunlicher Junge. Das war auch der David, der wurde nicht der junge David von Michelangelo, sondern der richtige David in der Bibel. Er war ein schöner, bräunlicher Junge, richtig rechtzeitig aus dem Ofen rausgezogen. Der hat Locken gehabt, war blond. Steht auch in der Bibel, dass er blond war. Ja, er schreckt nicht. Verstehst du, dass es auch blonde Juden gibt? Und David war ein König. Und sein Sohn hatte furchtbar viele Locken gehabt, dieser Absalom. In aller Liebe. Er war ein schöner, bräunlicher Junge. Was heißt das alles? Ich könnte aus allem eine Predigt machen, und ich mache aus allem eine Predigt. Jetzt von diesem Michelangelo hier. Der Teufel hat die Absicht, dich zu zerstören. Ja, er möchte Gott zu verhindern, dass Gott nicht aus dir das macht, was er gemacht hat. Aber Gott liebt alle Menschen. Die Weißen, die Schwarzen, die Hellbraunen, mit den Schlitzaugen, die liebt er auch. Und von denen gibt es ganz viele. Gott kann, wenn du richtig reagierst, durch dein Leben Gutes wirken, in welcher Form auch immer. Beachte, was in diesem Vers heißt, Gott, dieser Gott der Gnaden, Gott wird euch eine kurze Zeit leiden lassen und euch vollkommen machen. Gott will mich vollkommen machen, dass ich ein schöner, bräunlicher Junge bin. Ich bin auch in aller Liebe. Ich mag Sonne, ich liebe die Sonne, Sonne küsst mich. Wir reifen unter der Gnade Gottes, so ein Apfel in der Sonne wird ein schöner roter Apfel, entwickelt seinen Geschmack. In der Sonne reifen wir. Und es mag vielleicht zuwider sein in unserer Zeit, ja, Leiden, das passt gar nicht mehr in unserer Gesellschaft. Wenn du von Leiden sprichst, dann verstehen die Leute die Welt nicht mehr. Aber durch Prüfungen werden wir stark gemacht, in den Willen Gottes hineingefügt und hineingeführt. Und die Frage ist, wie reagiere ich, wenn ich leide? Wie reagiere ich? Ich kann mich aufbäumen und sagen, nein, mache ich nicht. Steig aus. Oder ich sage, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast oder wie du vorgehabt hast, wie du das willst. Manches von dem, was ich durchmachen muss, und ich muss alles durchmachen, ist ersetzlich, entsetzlich, schauderhaft. Ja, das wünsche ich nicht einmal meinem schlimmsten Feind, was ich durchmache. Oder durchgemacht habe in meinem Leben schon bereits. So, aber alle Dinge dienen zum Besten, ihr Lieben. Alles, was wir mit Gott erleben, mit Gott erfahren, dient zu unserem Besten. Und es ist so schlimm, was wir manchmal durchmachen müssen. Weißt du, ich als Prediger habe ein Problem. Und das sage ich ganz frei weg. Ich spreche vom Himmel, ich war noch nie im Himmel. Ich muss all das, was ich hier predige, das muss ich selber durchmachen. Entweder jetzt, dass ich durchmache, oder ich werde noch durchmachen. All das macht der Mensch durch, wenn er für Gott und mit Gott lebt. Und so ist es. So, wir machen Höhen und Tiefen durch. Das gehört zum Leben, Höhen und Tiefen. Und wenn es auch vielleicht nicht danach aussieht, diese gegenwärtigen Probleme und so weiter, sind sie Schlüssel für die zukünftigen Probleme, Bewältigung. Dass ich Kraft habe, dass ich habe damals die Welt überwunden, ich überwinde auch jetzt. Und die Geschichte wird zeigen. Die Geschichte wird zeigen, dass ich Gott verstanden habe, dass ich die Wahrheit erlebt habe. Und das erinnert mich an einen Mann. Wir haben ein so schönes Lied in unserem Liederbuch. Wir singen auch hier dieses Lied. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt und dann mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Die meisten Leute wissen die Geschichte oft von diesem Lied nicht. Das erinnert mich an diesen Stratford, der eines Tages beschloss, ja, nach Amerika, von Amerika nach Europa zu fahren, und dann verlor er seine Kinder und seine Frau überlebte, und dann schrieb er dieses schöne Lied, wenn Friede mit Gott. Aber zuerst eine andere Geschichte davor. Es erinnert mich an einen Mann, der war auf einer Insel, hat Schiffbruch erlitten Und er wollte auf der anderen Seite gehen und sehen, vielleicht gibt es doch noch mehr Nahrung, vielleicht kann ich da umziehen und dergleichen. Und da war er allein und sagte, hier auf dieser Insel wird mich niemand finden. Hier bin ich verloren. Und als er dann auf der anderen Seite angekommen ist, sieht er eine Rauchwolke, denkt, um Himmels Willen, das ist ja die Gegend, wo ich herkomme. Und rennt schnell dorthin, bei dieser Rauchwolke am nächsten Tag kommt ein Schiff und rettet ihn. Und dann fragt er die Matrosen, wie habt ihr mich gefunden? Er sagt, wir haben dein Rauchzeichen gesehen. Seine Hütte ist abgebrannt und sie haben das Rauchzeichen gesehen. Und aufgrund dieser abgebrannten Hütte haben sie den gefunden. Dort lebt noch einer, dort ist noch einer, dort befindet sich einer. Aber jetzt zu der Geschichte von Stanford, von dieser Geschichte, wenn Friede mit Gott. Ja, der Mann hat alles verloren. Seine vier Kinder, die sind ertrunken. Und bei der Frau Serford, da ist das Kind sogar, das kleine Baby, was sie auf dem Arm hat, durch die Flut aus den Händen gerissen worden. Ein Containerschiff hat das Segelschiff gerammt und das ist passiert. Wir fragen uns, warum muss das alles passieren? Warum? Warum behaut Gott mich so stark? Ich weiß nicht, wie du behauen wirst. Der eine wird mit Krankheit behauen, der andere wird finanziell behauen, der andere wird emotionell behauen, der andere wird gesellschaftlich behauen, verstehst, fertig gemacht, aufgestiegen, Karriere gemacht und dann wird er plötzlich in den Ofen gesteckt und geworfen. Verstehst du die Botschaft? Du bist eine Handanfertigung Gottes. Man wird nicht über Nacht ein Christ. Die meisten Leute denken, ich werde über Nacht ein Christ, ein Heiliger. Gewiss, in der Bibel heißt es an die Heiligen in Korinth, an die Heiligen in Philadelphia oder an die Heiligen in Philippi. Aber wir werden nicht über Nacht Heilige. Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes gehen. Da beklopft, dort beklopft, da beklopft. Und sagst, lieber Gott, ich bin nur noch eine Stange, ganz dürr. Und der Heilige Geist und so weiter leitet uns, führt uns zu vollen Mannesalter in Jesus Christus. Und das Leben als Christ ist ein Lernprozess. Michelangelo brauchte für diese 5-Meter-Statue 10 Jahre, von 1495 bis 1504. 10 Jahre. Und manche denken, bekehrt und schon ein Heiliger und schon der junge David. Du gehst von einem Erlebnis zum anderen. Gott testet deine Gefühle und gibt dir Gelegenheit zu wachsen. Jetzt plötzlich klärt sich, da kommt das raus und da kommt jenes raus, da kommt dein Arm. Denn dieser junge David ist aus einem Stück gemacht worden. Gott macht dich aus einem Stück komplett. Die Leute verstümmeln dich nachher nur noch. Aber Gott lässt dich in manchen Situationen hinein, dass du innerlich aufgewühlt wirst. Oh Gott, muss das alles so sein? Warum müssen gute Menschen so viel leiden? Der junge David hier. Und so können wir selbst erkennen, wie stark unsere Gefühle sind und wie stark ich meine Gefühle im Griff habe. Ja, und wie dringend ich Gottes Hilfe brauche. Das ist, worauf es ankommt, dass du diese Handfertigung Gottes erlebst, wie stark ist die Macht Gottes, die mich hält. Und Gott wird nicht zulassen, dass du fällst. So steht beim Josua in der Bibel einmal. Aber du musst durch viel Schwierigkeiten, Spannungen in das Reich Gottes gehen. Jesus hat uns vorgelebt. Er ist das Prototyp Gottes. Er hat uns vorgelebt in der Nacht, bevor er für die Sünder starb auf Golgatha. Und ich habe euch gesagt, passt auf, wie er betet. Jesus betet nie zu den Menschen. Er verkündigt die Vergebung nicht Menschen. Er sagt, Vater, vergib ihnen. Immer wieder den Vater. Er spricht den Vater an. Und dann kann man auch den Menschen vergeben. Wenn Gott einem vergeben hat, wenn du die Vergebung Gottes in deinem Leben hast. Und er sagt, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Vater. Und dieses Vater immer wieder. Nicht aber, lieber Vater. Der ist gar nicht lieb gewesen hier zum Herrn Jesus. Der hat ihn durch die Hölle geschickt. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Bevor Jesus hier starb, hat er die Hölle durchgemacht. Schwitzte Wasser und Blut. Und weißt du, was es bedeutet, Wasser und Blut zu schwitzen? Der stand kurz vor dem Herzinfarkt. Und wahrscheinlich hat er einen Herzinfarkt gehabt. Wasser und Blut hat er geschwitzt. Er wollte nicht am Kreuz sterben. Und es wäre viel besser, im Bett zu sterben. Verstehst du? Da sind die Krankenschwestern, die Pflegeleute da und so weiter. Der Arzt da, verstehst du, stirbt ganz normal. Einfach, man haucht den Geist aus. Aber nein, der Vater im Himmel wollte, dass er am Kreuz stirbt. Stell dir mal vor, wenn Jesus im Bett gestorben wäre, kein Mensch hätte Notiz genommen von seinem Leiden, von seinem Leben, dass er überhaupt da war. So viele Menschen, die denken, ja, die müssen mich wichtig nehmen, die müssen mich anerkennen, die müssen mich ehren. Stirb mal am Kreuz und steh mal auf dem dritten Tag auf und dann werden die Leute dich ernst nehmen. Aber Jesus ging durch die Hölle, ging ins Grab, hat sich nicht gefürchtet. Und deshalb, Gott testet uns, unsere Gefühle. Sind wir bereit? Und so können wir erkennen, ich brauche Gottes Hilfe. Und der Vater hat ihn auferweckt. Er wollte nicht am Kreuz sterben. Vater, dein Wille geschehe. Und dann sagt er nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Als er das zum dritten Mal sagte, in der dritten Bitte, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dann kam ein Engel und stärkte ihn. Solange du noch kämpfst, mit Gott ringst und sagst, soll ich nicht, darf ich, muss ich, kann ich. Aber wenn du sagst, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir beten so lässig deinem Vater unser, dein Wille geschehe. Die meisten wissen gar nicht, was sie da sprechen. Das Vater unser ist sowieso so kurz. Weißt du, vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigen vergeben, so kurze Gebete. Aber was das alles bedeutet, was es kostet, jemand zu vergeben, wenn ich nicht vergeben will und der überhaupt die Vergebung gar nicht haben möchte. Oder dein Wille geschehe. Nur ein Satz. Dadurch wurde die Lage für Jesus nicht besser, als er sagte, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Du kannst 100-mal beten, dein Wille geschehe. Es wird nicht besser, es wird nur schlimmer. 7-mal schlimmer oder 10-mal schlimmer womöglich. Es wurde alles noch schrecklicher, noch grausamer. Dann kam die ganze Passion, wurde verhaftet. Nach diesem Gebet, als er sagte, Vater, dein Wille geschehe, wurde er angespuckt, wurde geschlagen, wurde eine Dornenkrone aufgesetzt. Schau mal, wo was alles passiert. Ihm blieb nichts erspart. Wenn du sagst, Gott, dein Wille geschehe, dir bleibt nichts erspart. Gar nichts, absolut gar nichts. Aber letzten Endes ging Jesus aus diesen schwersten Prüfungen als siegreich, als erfolgreich heraus. Wenn du Gott an dir arbeiten lässt, dann gehst du siegreich raus. Auch wenn du durch die Hölle gehen musst, und wir müssen alle mehr oder weniger durch die Hölle gehen, bevor wir in den Himmel gehen. Wir müssen wissen, wie es in der Unterwelt aussieht. Wir werden belehrt von Gott. Ja, wir müssen schwierige Zeiten bewältigen. Und das Geheimnis bei Jesu war, er ließ sich nicht von seinen Gefühlen leiten. Geschwister, wir haben so viel Gefühlsduselei in den christlichen Kreisen. Halleluja, 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 Halleluja. Verstehst du, ist gar nicht so wunderbar. Da ist Gefühlsduselei. Jesus hat auf seine Gefühle gar nicht geachtet. Er stand da, Augen zu, hat nicht geantwortet, als man ihn anklagte, als die Zeugen auftraten. Und genauso auch du musst nicht nach deinen Gefühlen gehen. Diese Plagerei da. Wenn Gott etwas zulässt, dass du emotionell in Mitleidenschaft gezogen wirst, ja, dann nutze die Gelegenheit, Gott noch mehr zu vertrauen. Herr, und jetzt erst recht. Jetzt erst recht, jetzt bleibe ich bei dir. Wenn wir Leib und Seele verschmachten, wenn der Himmel zusammenkracht, wenn alles zusammenbricht, dennoch bleibe ich stets bei dir. So war Jesus. Achtete nicht auf die Gefühle. Und ich habe als Christ lernen müssen, nicht auf die Gefühle zu achten. Meine Gefühle sind schwanken, mal himmelhoch jauchzen, mal zu Tode betrübt. Wenn ich Geld in der Tasche habe, dann sage ich Halleluja. Und wenn ich kein Geld habe, naja, was, dann klage ich, dann knurrt mir der Magen. In meinen Tiefs, wo ich Gott und die Welt und mich selbst nicht mal mehr verstanden habe, ich wurde ein Atheist. Stell dir mal vor, kein Christ, ich wurde ein Atheist, als ich durch die Hölle durch musste, als Gott mich so beklopft hat. Ja, zweifelte ich sogar an Gott, dass ich nicht einmal beten konnte. Ich ließ meine Kinder Tischgebet zu sprechen, nicht mal das Tischgebet konnte ich mehr formulieren. Ich habe gesagt, Gott, und das war, wie die Wende in meinem Leben kam, ich habe zu Gott in eine Situation gesagt, lieber Gott, du kannst mich totschlagen, ich werde dich nicht aufgeben. Ich habe schon zu viel mit dir erlebt, mit dir erfahren, ich werde dich nicht aufgeben, aber ich musste so weit kommen, dass ich Gott aufgegeben habe. Und der Teufel sagt, ja, sag doch deinem Gott ab, das hat keinen Wert, das bringt nichts. Und ich werde, ja, dieses Schicksal nicht vergessen, das hat mein Leben geprägt. Und es sind schon 40 Jahre her jetzt inzwischen. Er hat mich nicht totgeschlagen, ich lebe immer noch. Halleluja, Lob und Dank. Gott hat sich nicht getraut, mich totzuschlagen. In aller Liebe, ein paar Wochen später, nachdem ich wieder Sieg in meinem Leben hatte, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, dass ich wieder Sieg hatte, ich weiß auch nicht mal, wie es gekommen ist, dass ich meine Probleme hatte, plötzlich aus dem heiteren Himmel, so ein Überfall Satans war das, und dann plötzlich war ich auch wieder frei. Ich habe sogar meinen Dienst quittiert, ich wollte nicht mehr predigen, ich habe gesagt, ich bin ein Heuchler, ich predige anderen vom Sieg Gottes und von der Herrlichkeit des Herrn, und ich selbst habe überhaupt keinen Sieg und ich verstehe Gott nicht. Und ein paar Wochen später erfahre ich von einem Ehepaar aus Barbados, Westindiens, die haben geschrieben, Bruder Matudes, liebe Heide, was ist bei euch los? Wir mussten von dann bis dann für euch beten und fasten. Ich habe nicht mehr gebetet, ich habe nicht mehr gefastet, ich habe nicht mehr Gott gesucht, aber die 15.000 Kilometer weg haben für mich gebetet und gefastet. Was ist mit euch los? Die haben eine Last bekommen, für jemanden zu beten. Also das waren wir damals in diesem Fall, ohne zu wissen, was mit uns los ist. Wir sind ein Kunstwerk Gottes, Halleluja. Eine Herausforderung kommt auf unser Leben immer wieder zu. Weißt du, der Teufel will nicht, dass wir unser Ziel erreichen, unsere Vision erfüllen, unsere Berufung festmachen. Wir sind eine Handanfertigung Gottes, wir sind für ihn da, nur für ihn. Ich bin nicht für die Menschen, nicht für die Gesellschaft, nicht für Deutschland und nicht für das Christentum. Ich bin für Gott da. In aller Liebe, mach's schockieren, was ich dir sag. Jesus ist mein Vorbild geworden, der in seinen Tief sagte, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und ich stehe da. Also, Gott hat mich nicht totgeschlagen. Halleluja, ich lebe. Der Vater weiß, was am besten für mich, für uns als Menschen ist, was das Beste ist. Und wir erfahren mehr über Gott nicht, was er ist. Und ich sage dir die Wahrheit. Du erfährst mehr über Gott, wenn du herauskriegst, was er nicht ist. Er ist kein Hampelmann, kein Hans Wurst, kein Automat, wo man oben was reinsteckt und unten was rauszieht. Das ist er nicht. Wir erfahren mehr über Gott, was er nicht ist. Er ist der böse Onkel. Ja, und plötzlich hat der Teufel eingeredet, ich bin Gott. Verstehst du? Guck mal, ich meine es gut mit dir, aber Gott, schau doch dein Leben an, wie der hat mich richtig attackiert. Der hat mich angegriffen. Schau, seitdem du Gott dienst, hast nur Schwierigkeiten, nur Probleme, nur Anfechtungen. Wenn du Gott nicht dienen würdest, hättest du deinen Frieden und deine Ruhe. Könntest deine Arbeit machen, irgendwo an der Maschine, am Computer oder wo auch immer. Aber Gott ist treu, Halleluja. Ich kann euch sagen, er ist nicht der böse Onkel, er ist mein lieber Onkel, Halleluja. Er ist mein lieber Onkel. Gott will nur unsere Treue sehen, halten wir zu ihm. Und Gott formt unsere Treue. Und ich habe gesagt, Gott, du kannst mich totschlagen, ich bleibe bei dir. Wo soll ich hingehen sonst? Wo soll ich hingehen? Dieses Lied, von dem ich vorhin sprach, wenn Satan mir nachstellt, in diesem Lied, wenn Friede mit Gott, wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet das Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Die Geschichte hier. Am 20. Oktober 1828 brennt sein von diesem Harry zu Stafford, brennt sein ganzes Haus ab, brennt sein Landgut ab, verstehst du, das brennt ab. Er erlebt hier eine Katastrophe in Chicago damals und dann will er nach England zurückgehen. Ja, und die Verluste waren so außergewöhnlich groß in seinem Leben. Schon allein der Teufel hat gegen ihn gewütet, er war ein Rechtsanwalt, ein guter Rechtsanwalt in Chicago. Und dann erlebt er wieder auf der Überfahrt, weil er noch geschäftlich was erledigen musste, sagte, Frau, fährst du mir die Kinder rüber? Und dann dass dieses Container gerammt wurde. Und das war 1873, schon lange her. Ja, selbst dann beabsichtigte ich, gehe nach London, ich werde Gott dienen. Er traf eine Entscheidung, er will Gott dienen. Bei dem Evangelisten Moody wird er als Sänger auftreten. Er wird Lieder schreiben für den Evangelisten und für die Evangelisationsversammlungen von Moody hier in Europa wird er dienen. Er wird der Sänger sein. Wir wissen ja, diese Evangelisten damals hatten ihre Sänger und er wollte die Arbeit des Evangelisten unterstützen. Was er gute Gedanken gehabt und da kommt der Teufel und versucht ihn zu verstümmeln, fertig zu machen. Gott, du kannst mich totschlagen. Und was ist passiert? Dann bleibt er dort und seine Frau fährt rüber zuerst, sagt, ich komme gleich nach, sobald der Fall erledigt ist. Am 22. November 1873 wurde dann dieses Schiff von einem Containerschiff gerammt. Die Töchter ertranken. Bei diesem Untergang ertranken 226 Personen. Nur diese Frau Stafford und ein paar andere überlebten diese Katastrophe. Warum auch immer. Gott hat einen Plan in unserem Leben. Und er wollte, dass wir ihm dienen. Und jetzt, was macht dieser Herr Stafford? Er erinnert sich, schreibt noch, bei der Überfahrt, als er zu seiner Frau nach England fährt, um seine Frau zu trösten, mitten auf dem Schiff schreibt er das Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Und er ließ sich, seine Tochter hat später noch erzählt, der hat noch nachher später zwei Kinder gehabt, einen Jungen und ein Mädchen. Der Junge starb nach ein paar Wochen. So, aber die Tochter hat es überlebt und die Tochter schrieb, mein Vater, als er damals über den Atlantik fuhr, der Kapitän hat ihm gezeigt, hier ist ihre Frau, ihre Familie oder ihre Kinder untergegangen, ertrunken. Und genau an der Stelle schrieb das Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, wenn Satan mir nachstellt und wütet, mir ist wohl in dem Herrn. Und die Frau, als sie dann rüber war, hat sie noch nebenbei telegrafiert und gesagt, ich bin allein gerettet. Ein Telegramm rübergeschickt, ich bin allein gerettet. Stell dir mal vor, die Familie ertrinkt. Leidgeprüfte Familie. Manchmal versteht man Gott nicht. Warum sind so viele Menschen leidgeprüft? Da stirbt der Opa, da stirbt die Oma, da stirbt die Tochter, da sterben die kleinen Kinder. Aber Gott will uns zurüsten. Nach der Überfahrt in England und so weiter schreibt er noch mehr und dann geht er zum Mode und sagt, ich diene Gott und Millionen Menschen sind gesegnet worden durch dieses Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Millionen in diesen letzten 100 Jahren. Statt dass er bitter geworden ist, depressiv oder mit Gott zu hadern, warum lässt du mir das alles zu, lieber Gott? Dann schreibt er, mir ist wohl in dem Herrn. Das kann nur einer schreiben, der die Hölle durchgemacht hat, der selbst die Hölle nicht kennt, der nur so auf der grünen Weide am frischen Wasser sich gelagert hat und sie gelabt hat, der kann das nicht beschreiben. Aber wenn du die Hölle durchgemacht hast, wie dieser Mann oder wie die anderen Diener Gottes, und der Einstieg und das, was ihn inspiriert hat, das Lied zu schreiben, wenn Friede mit Gott war, Philipper Kapitel 4, Vers 7, der Friede Gottes übersteigt unser Verstand. Der Friede Gottes übersteigt unseren Verstand. Übersteigt der Friede Gottes deinen Verstand, dein Gefühl? Ja, und er hat festgehalten, dieser Stafford, an diesem Bibelspruch Römer 8, 28, denn denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten wirken. Wir Christen sind keine billige Massenware, so am Fließband hergestellt. Wir sind Gottes feinste Handarbeit. Da wird zugearbeitet ins Detail, bis ins Detail. Und wir sollen gleich die Gesinnung Jesu haben und ihm gleich sein, so dass Gott nicht mehr uns, sondern wenn er uns anschaut, Jesus sieht. Jesus in uns. Wir sollen eine Kopie von Jesus werden. Und zwar in allen Stücken ihm gleich sein, in allen Einzelheiten, in allen Bereichen ihm gleich sein, im Positiven wie im Negativen. Weißt du, im Positiven, das sind wir schnell dabei, ihm gleich zu werden. Auf die Kranke die Hände legen, Teufel auszutreiben, in anderen Sprachen zu sprechen und weiß ich sonst noch was. Aber auch im Leiden ihm gleich zu sein. Mit Christus gekreuzigt, gehängt, geköpft zu werden. Durch uns soll der Wille Gottes getan werden. Du bist die Handarbeit Gottes. Wir sind alle handgefertigt, jeder einzeln. Wenn ich euch so fragen würde und so weiter. Jeder hat einen anderen Hintergrund, eine andere Geschichte. Und jeder von uns hat eine andere bestimmte Funktion, eine ganz andere Verwendung, auch im Reich Gottes. Jeder wird anders bei Gott verwendet. Und die Frage ist, die mich heute Morgen bewegt, Herr, wozu ist mein Leben? Wozu willst du mein Leben verwenden? Damit Gott uns gebrauchen kann, brauchen wir geistliche und seelische Heilung. Wir sind so verletzt, so frustriert manchmal an Gott. Guck mal, meine vier Kinder sind gestorben. Konnte er sagen, sogar das jüngste Baby der Mutter aus dem Arm gerissen durch den Fluten des Wassers im Atlantik. Ja, nur Menschen, die nicht nur körperlich, sondern seelisch und geistlich geheilt werden, nur die können Gott dienen, die mit Gott nicht mehr hadern. Ich habe in Jugoslawien einen lieben Bruder gehabt, Bruder Veljko, den ich betreut habe und begleitet habe. Und das war ein Prediger, damals noch unter Tito, habe ich ihn zufällig kennengelernt und so weiter. Er war querschnittsgelähmt und da er fährt auf der Straße, da kippt ein holzbeladenes Fahrzeug um und er wird da ja fast erdrückt und stirbt und soll er sterben, aber er stirbt nicht. Er ist jetzt querschnittsgelähmt, seitdem im Rollstuhl, aber er hat für so viele Menschen gedient im Rollstuhl. Der hat gesagt, es ist manchmal schwer. Und seine Frau hat erzählt, es ist so schwer, einen behinderten Mann zu betreuen im Rollstuhl und so weiter. Und er hat mit Gott nicht gehadert. Er hat Gott gedient, trotz der Querschnittlähmung. Und das ist Gottesdienst für mich. Begebet eure Leibe als ein lebendiges Opfer dem allmächtigen Gott. Nicht nur, ich diene Gott, wenn ich gesund bin, wenn ich geheilt bin, wenn ich fit bin. Diene Gott als Krüppel in aller Liebe. Diene Gott als Behinderter, was auch immer ist. Dein Geist und deine Seele müssen geheilt sein. Das ist das Wichtigste. Aber wenn die Seele und der Geist nicht gesund ist, kann es Gott gar nicht dienen. Wir haben genug Beweise. Ich nehme einen aus der Bibel. Ich könnte viele hier aus der Kirchengeschichte, aus den Biografien der christlichen Welt nehmen. Aber ich nehme einen Menschen, diesen Jabez, 1. Chroniker, Kapitel 4, Vers 10. Von diesem Mann steht nicht viel drin, da stehen nur vielleicht 5, 6 Verse in der Bibel. Und da heißt es, und Jabez rief den Gott Israels an und sprach, o, dass du mich wirklich segnen und mein Territorium vergrößern würdest, dass deine Hand bei mir sein möge, dass du mich vor dem Bösen bewahren würdest, damit ich keinen Schmerz verursachen könnte. Also gewährte Gott ihm, was er erbat oder verlangte. Gott gewährte ihm, was er bat. Was war dieser Jabez? Er sollte gar nicht geboren werden. Oder die Mutter hat Schmerzen bei der Geburt gehabt. Mit Schmerzen kam er zur Welt. Er selbst hatte Schmerzen. Und was verlangt er von Gott? Was wünschte er? Er wünschte, dass Gott sich in sein Leben beteiligt. Und er lebte auf der Schattenseite des Lebens, dieser Jabez, als Behinderter, als Entrechteter, also als ein Bastard womöglich, verstehst du? Also lediges Kind. Ja, Jabez hatte Schmerzen, welche auch immer. Seelische, geistige oder körperliche Schmerzen. Und Schmerzen tun alle weh, egal ob es seelische, körperliche oder geistige Schmerzen sind. Und er betete, bewahre mich vor dem Bösen, bewahre mich Gott. Bewahre nicht, dass ich noch weiter böse werde und den Bösen Böses vergelte. Und er betet, bewahre mich, damit ich niemand mehr Schmerzen verursache. Weißt du, verletzte Menschen sind bitter. Menschen, die behindert sind, die im Rollstuhl sitzen, die sind bitter. Ich habe sowas oft erlebt, wenn man solchen Menschen begegnet. Kannst du mir nicht, kannst du das nicht, kannst du und so weiter. Immer wieder so verbittert. Und dieser Jabez betet, lieber Gott, bewahre mich, dass ich nicht noch mehr Schmerzen verursache, anderen Leuten Schmerzen verursache. Wenn andere Schmerzen haben, kriegst du wieder die Schmerzen selber. Das schlägt auf dich zurück wie ein Echogesetz. Er war ein verstoßener Mensch. Niemand wollte mit ihm was zu tun haben. Und er muss einen ganz hässlichen Charakter gehabt haben. Sowas gibt es. Einen hässlichen Charakter. Ich will nicht, dass noch mehr Schmerzen passieren mit meinem Leben. Er muss aufsässig gewesen sein. Kannst du nicht vorsichtig sein? Siehst, dass ich das nicht kann. Ja. Kannst nicht Rücksicht nehmen. Weißt du, behinderte Menschen, Gott segne sie. Gott wird auch hier was zeigen. Behinderte Menschen sind rebellisch, fordern, sind oft eifersüchtig und neidisch. Guck mal, du kannst alles. Aber guck mal, diese Paralympic-Leute. Die nehmen ihr Schicksal in ihre Hand und machen aus ihrem Leben das Beste. Kannst nicht aufpassen. Weißt du, es gibt Menschen so wie dieser Jabez, der gönnt niemand was, der will immer im Mittelpunkt stehen, sie wichtig genommen werden, immer perfektionistisch, dass alles genau perfekt ist, geradlinig. Das sind diese Problemmenschen. Jabez war so ein Problemmensch. Was soll aus diesem Klotz werden? Aus diesem Steinklotz da in Carrera, wo dieser Michelangelo diesen Klotz da gefunden hat. Keiner will es haben, diesen Klotz. Dann sagt Michelangelo, also wenn ihr das mir umsonst gibt, ich mache daraus was. Ja, ich mach was. Und da diesen schönen David hat daraus gemacht. Weißt du, ist das Problem, mit Problemmenschen zusammen zu sein. Es ist ein unumgänglicher Typ, war dieser Jabez wahrscheinlich. Jeder hat ihn gemieden. Keiner wollte mit ihm was zu tun haben. Und wenn er mal mit jemandem zusammen war, hat er gleich Streit angefangen nach 5 Minuten. Es ist schade um solche Menschen. Es ist sehr schade. Gott ließ es zu, dass er verkrüppelt war. Und das lese ich hier aus diesen paar Bibelstellen beim Jabez. Gott will auch solche Menschen wiederherstellen, reparieren, verbessern. Auch wenn der Arm abgeschlagen ist, da wird wieder schön alles so sauber gemacht. Es fällt gar nicht aus. In China, da gibt es Gefäße, diese bestimmte Gefäße, die sind bestimmt zerklopft worden, ganz bestimmt. Und dann kommen Goldadern rein, verstehst du? Und das ist vergoldet. Diese Scherben werden zusammengefügt. Weißt du, Gott, selbst wenn du kaputt bist, am Ende bist, so wie ein Gefäß aus China, irgendwo diese wunderbaren Gefäße mit diesen Goldadern. Gott repariert dich. Und dass diese Gefäße sind viel schöner, diese Vasen sind viel schöner nachher, als die ganz normale gebrannte Vase aus dem Ofen. Vergoldet, diese Goldadern, verstehst du, das ist, wie heißt es? Also ich weiß, der Name fällt mir gar nicht so schnell ein, aber auf jeden Fall, so war Jabez, er war verstümmelt, kaputt, ein Scherbenhaufen, aus seinem Leben ist was geworden. Und da heißt es, und ja, Gott macht aus ihm etwas. Gott macht auch aus halben, kaputten Sachen, zerstörten Sachen etwas Wunderbares. Er fügt was zusammen. 1. Chroniker Kapitel 4 nochmals von Jabez hier, Vers 9. Jabez war ein ehrenhafter als seine Brüder. Seine Mutter hatte ihn Jabez genannt und sagte, ich habe ihn unter Schmerzen geboren. Er war ein Problemmensch. Er lebte ein beengtes Leben, eingeschränktes Leben, behindertes Leben, ein unbrauchbares Leben. Puh, was soll aus dem Bub werden? So wie einst der junge David bei Michelangelo, wurde eine wunderbare Statue, dass die Leute stehen, was hat er doch aus dem gemacht? Er ist zuerst mal ungewollt, auch der David in seiner Geschichte, seine Lebensgeschichte, verhasst und so weiter. Und auch später diese Statue mit Dreck beworfen, angespuckt, angeekelt. Ja, und dann steht er im Pavillon Gottes, im Pantheon Gottes. Ein wunderbares Werk. Der Teufel gibt bis zum Schluss keinen Frieden, bis Wachen stehen, Museumswachen. Die bewachen jetzt regelmäßig und Sicherheitskameras bewachen jetzt diese Statue. Da kommst du nicht mehr so leicht rein. Aber weißt du, aber du musst so erstmal durch die ganze Hölle durch. Warum wird etwas bewacht? Weil da Diebe, Räuber, Mörder, Ganoven unterwegs sind. Deshalb muss man es bewachen. Und du darfst sicher sein, er wird seine Engel senden. Mir ist das Lied gestern so groß geworden. Und er wird seinen Engel befehlen, über dich zu wachen. Ja, das hat mich inspiriert für heute Morgen sogar. Und er wird seine Engel senden, die dich bewachen, dich behüten, dass dir nicht mehr noch 10 abgeklopft werden oder die Finger abgeklopft werden oder auf die Finger geklopft wird. Was machte Jabez? Er rief zu Gott und Gott erfüllte seine Bitte. Du hast Probleme, du bist so ein Problemmensch, vielleicht wie dieser Jabez. Ruf zu Gott und Gott wird dein Gebiet, dein Horizont erweitern. Jabez muss ein komischer Kauz gewesen sein. Aber Gott hat ihn verwandelt plötzlich. Plötzlich ist er ein lieber Kerl geworden. Er war netter als sogar seine Brüder, die alles hatten und alles waren, weil er die Gunst Gottes hatte. Und so weiter. Du bist eine Handarbeit Gottes. Gott arbeitet an dir Tag und Nacht. Nachts, wenn du schläfst, macht er Überstunden bei dir, weil er für dich eine Verwendung hat. Denk darüber nach. Als Lahmer kannst du nicht im Krieg verwendet werden. Als Blinder kannst du in der Armee nicht verwendet werden. Oder als Tauber bist unbrauchbar als Melder. Wir sind berufen zu allem guten Werk. Und wir sollen Gott dienen mit allem, was wir sind, was wir haben. Jabez wurde eingesetzt, nachdem er gebetet hat. Du hast Probleme, dann zieh dich zurück, geh in die Wüste, geh auf den Dachboden oder was weiß ich, in den Keller und fang an, mit Gott zu reden, mit Gott zu handeln. Lieber Gott, ich kann es nicht, ich schaff's nicht, aber mit deiner Hilfe schaffe ich das. Wir sind zu guten Werken und Aufgaben und Arbeit berufen. Wir sind Gefäße. Jeder Einzelne über diesen Planeten Erde geht, ist ein Gefäß zur Ehre Gottes. Aber viele sind zur Unehre Gottes. In Jesaja Kapitel 64, Vers 7 lese ich, Gott ist unser Vater. Wir sind der Ton und er ist der Töpfer. Wir alle sind seine Hände Werk. Wir alle, du und ich, wir sind seine Hände Werk. Von Anfang an, von der Stunde der Empfängnis bis zu unserem Todestag sind wir seine Hände Werk. Was alles in unserem Leben passiert ist, dass der Partner genommen wurde oder die Partnerin, dass uns das Geschäft genommen wurde. Jetzt durch die Corona-Krise, da sind so viele Geschäfte pleite gegangen, dass ich meine Firma aufgeben muss. Ja, überall ist Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe. Wie nach dem Tsunami damals, als man mit dem Flugzeug das Gebiet abflog, dort im Indischen Ozean, da haben die Leute gesagt, Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe. Aber Gott will in dieser Katastrophe was Neues schaffen, Halleluja. Er ist unser Vater, er ist der Töpfer und wir sind der Ton in seinen Händen. Gott gibt uns nicht auf. Er gibt jedem Menschen eine weitere Chance. Schau den Jabez an, schau den jungen David an. Da wurde dann ein bisschen hin und her geschoben. Du wirst vielleicht auch in deinem Leben als Statue hin und her geschoben. Bist mal in der Gemeinde, dann bist du wieder draußen in der Welt, dann bist du draußen in der Familie, dann bist du aus der Familie rausgeworfen, aus deinem Nest. Da musst du fliegen lernen wieder. Lass dich einfach in Gottes Hände fallen. Wenn schon fällst, dann fall nach vorne, nie nach hinten. Nicht wie die Charismatiker fallen, alle nach hinten, verstehst du? Nein, nach vorne fallen. Dann bist du gleich 1,20 Meter weiter. Ja, ich habe oft gesagt, warum diese Weitspringer, warum springen die, fallen nach hinten, die sollen nach vorne fallen. Dann haben sie mehr Punkte in ihrer Leistung. Fall nach vorne, wenn du springst. Lass dich in Gottes Hände fallen, du wirst überrascht sein, was Gott aus deinem Leben macht. Halleluja. Allmächtiger Gott, du bist der Töpfer. Du kannst sogar aus zerbrochenen Gefäßen noch wunderbare Gefäße machen zu deiner Ehre. Sogar Gold hinein in diese Risse hineinfügen. Lieber Gott, ich danke dir. Vater, in deinen Händen liegt mein Geschick, meine Zukunft, mein Leben. Du machst mich ja zu deiner Ehre, zu deinem Lob, zu deinem Preis. Vater, ich bin für dich da und nicht für die Welt und nicht für die Menschheit. Nein, ich bin für dich. Und wenn ich dir diene, werde ich auch der Menschheit dienen und werde ein Segen sein für die Menschheit. Gott, du formst uns auf deine Art, auf deine Weise. Du lässt so vieles in unserem Leben zu, dass wir manchmal die Dinge nicht verstehen. Aber ich möchte dir auch weiter sagen, Herr, ich bleibe bei dir. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Auch wenn Satan wütet und Satan tobt, wie dort in der Geschichte von diesem Dichter des Liedes, wenn Friede mit Gott, mir ist wohl in dem Herrn. Preis Gott. Können wir Amen sagen? Amen. Preis Gott. Halleluja. Amen.